Gottes, unseres Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Moin, liebe Gemeinde, und frohe Pfingsten. Wissen Sie eigentlich, was das Wort Pfingsten bedeutet, wenn man das ganz einfach übersetzt? Petra weiß, Petra hat sich gleich gemeldet.
50 Tage.
Heißt einfach nur einen Pfingsten, genau. Das Wort heißt eigentlich nur 50, Tag weniger sogar, heißt nur einen 50. Aber es bezieht sich auf Ostern. 50 Tage nach Ostern. Und dass das so in Verbindung gebracht wird, das heißt dann ja wohl auch, Ostern, da hört es nicht auf. Ostern könnte man sagen, Jesus ist auferstanden, das ist gut. Und da soll noch was kommen nach vorne hin. Aber was kommt denn eigentlich? Und dann Pfingsten, 50 Tage später, da erfahren die Jünger etwas sehr deutlich von dem, was da kommt. Im Wochenspruch wird das so ausgedrückt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Sondern durch meinen Geist wird das geschehen, spricht der Herr, der Allmächtige. Dieses erste Pfingsten, das war so mächtig und so groß, dass wir das die Geburtsstunde der Kirche nennen. Und wenn jemand heute unterwegs irgendwo frohe Pfingsten sagt, dann sagt, kann man ja vielleicht sagen, ja, ich wünsche auch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Mal gucken, wie der dann guckt. Ich gucke schon mal ganz fröhlich in die Runde. Ich habe letztes Mal etwas versprochen, was ich heute einhalten muss. Wir haben so Konfirmationen letzten Sonntag gefeiert. Dann habe ich gesagt, so mit dem Blick auf die Konfirmanden, die konfirmiert wurden, wenn ihr nächste Woche wiederkommt, und in Klammern habe ich gedacht, nächste Woche kommt ja wohl so kurz nach der Konfirmation keiner wieder. Wenn ihr wiederkommt, dann gibt es einen ordentlichen Eisgutschein. Da zähle ich fünf Konfirmierte. Ja, also wenn ich nachher beim Portemonnaie zucke, das muss ich dann auch aus meiner Tasche auch bezahlen, nicht, dass Sie jetzt denken, das nimmt ihr jetzt aus der Kollekte. Das habe ich mir selber ausgedacht, das muss ich also auch selber für herhalten. Wie viel muss denn so ein Eisgutschein sein, wenn man sagt, das ist ein Eisgutschein? Also gesagt, 5 Euro.
Für den kleinen
Bruder. Also, ich glaube, ein bisschen mehr als 5 Euro dürfen auch sagen, aber Bruno, dann darf man auch ein schönes Eis auch haben. Aber genau, kommt nicht aus der Kollekte, das zahle ich nachher aus eigener Tasche selber schuld, wenn man erst was sagt und dann anschließend drüber nachdenken. Wir wollen da proben und miteinander singen.
Vater im Himmel, in Jesus Christus erkennen wir dich. Im Heiligen Geist kommst du in unser Leben. Du bist uns so nah. Und wir, wo sind wir? Wo sind wir offen für dein Reden und Wirken an uns und durch uns? Du suchst uns. Darum kommen wir zu dir und rufen. Heiliger Geist, du kannst uns begeistern, uns herausrufen aus unserer Trägheit und Mutlosigkeit. Du kannst uns die Augen öffnen für unsere Welt, dass wir sie mit Gottes Augen sehen. Du willst uns bewegen, dass wir Gottes Liebe trauen und folgen. Darum loben und preisen wir dich. Ewiger Gott, öffne unser Herz für deinen Heiligen Geist. Komm hinein in unsere menschlichen Nöte und fülle uns mit deiner Liebe, dass wir aufatmen können. Komm hinein in deine Kirche und fülle sie mit deinem Willen, dass sie für dich in dieser Welt dich sichtbar macht. Komm hinein in diese Welt und fülle sie mit dem Wirken deines Geistes, damit die lebenszerstörenden Kräfte ihre Macht verlieren. Durch deinen Geist, Gott, soll es geschehen. Amen.
Ich lese aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 21. Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie: Sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen: Was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten: Die haben zu viel neuen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen 11 Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu: Ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht, und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht: Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten von Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun droben am Himmel. Und ich werde Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird sich in Blut verwandeln. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Halleluja.
Wir kennen unseren christlichen Glauben und sprechen miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Amen. Gottes Wort aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes. Ich lese ein paar Verse in Auswahl. Wer mit Jesus Christus verbunden ist, der wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn die Macht des Heiligen Geistes, der Leben gibt, hat uns durch Christus Jesus von der Macht der Sünde, die zum Tod führt, befreit. Wer sich von der menschlichen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt wird, strebt nach dem, was Gott will. Jesus Christus lebt durch den Heiligen Geist in uns. Es ist derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn der Heilige Geist nun in uns wohnt, dann gilt: Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch unserem sterblichen Leib das Leben schenken. Herr, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns, segne Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich wäre da gerne mit dabei gewesen bei diesem ersten Pfingsten. Vielleicht nicht so ganz am Anfang, als die Jünger da ängstlich zusammensaßen und immer noch nicht so richtig wussten, wie geht das jetzt eigentlich weiter, wo Jesus nicht da ist. Auch nicht da, wo plötzlich das Gefühl ist, hier kommt irgendwie ein Sturm auf, hier zieht etwas herauf und wir wissen gar nicht, was das ist. Aber dann bei dem Weiteren. Die Jünger, die wissen gar nicht, wie sie es nachher beschreiben sollen, aber sie spüren, Gott ist da. Es gibt überhaupt keine Zweifel, dass er da ist. Und man kann sich, der Lukas, der das beschreibt, der lässt das auch irgendwie so ein bisschen aus. In einem Moment sitzen sie noch in dem Haus, spüren Gott und im nächsten Moment sind sie schon draußen, mitten auf der Straße und fangen an, von Jesus zu erzählen. Sie sind richtig in Brand gesetzt, sie sind richtig begeistert von dem Heiligen Geist, im wahrsten Sinne des Wortes. Da wäre ich gerne mit dabei gewesen, das hätte ich gerne erlebt. Was in der Apostelgeschichte so erzählt wird, von Bianca sagte, oha, so lange, so eine lange Geschichte, und dann werden nur noch 28 Völker oder so aufgezählt. Aber das war so deutlich. Mensch, das erreicht so viele. Und deswegen wurde immer weiter aufgezählt und hier und da. Und die Begeisterung des Erzählers ist da zu spüren. Was ich gerade gelesen habe, war dann Paulus, Römerbrief. Das ist die schwerste Theologie, die wir im Neuen Testament finden, am meisten durchdacht. Der redet auch von Pfingsten, aber es klingt so ganz anders. Paulus, der lotet das theologisch aus, was denn das bedeutet. Und ich habe heute genauso viel Zeit dafür investiert, den Bibeltext zu gucken, welche Verse nehme ich daraus. Ich habe 10 Übersetzungen nebeneinander gelegt, das heißt im Internet geht das da ganz einfach, und habe geguckt, wo ist das dann einigermaßen verständlich ausgedrückt, habe ein paar Verse genommen, ein paar rausgelassen. Wenn ihr zu Hause nochmal Römer 8 zur Hand nehmt, dann sagt ihr, was hat der uns denn vorgelesen? Aber da hat jemand sehr, sehr gründlich durchdacht und sagt, was ist das eigentlich mit diesem Heiligen Geist? Und Paulus sagt, eigentlich gibt es ganz grob gesehen 2 Lebensentwürfe. Der erste Entwurf ist, ich lebe mein Leben ganz normal, ganz menschlich, so wie mir das in den Sinn kommt. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Und Paulus sagt, und es gibt einen zweiten Entwurf, der ist gegenteilig dazu angelegt, der heißt, ich lebe als Gottes Kind. Ich lasse mich leiten und führen von Gottes Geist. Der erste Entwurf, Paulus sagt, ja, so leben wir Menschen eigentlich alle. Das ist doch auch logisch. Wie soll ein Mensch denn sonst leben, wenn nicht wie ein Mensch, wie Menschen das tun? Dass man auf die eigenen Bedürfnisse guckt. Was ist mir wichtig? Und danach richte ich mich aus. Wenn jemand gerne Macht hat, dann wird er zusehen, wie er diese Macht steigern kann. Wenn jemand Karriere machen will, dann tut er alles dafür, dass seine Karriere gelingt. Wenn jemand Besitz als Sicherheit betrachtet, dann wird er zusehen, dass er genug an Besitz hat. Aber Paulus guckt nicht nur auf die Dinge, wo man sagt, naja, das kann man vielleicht auch kritisch sehen. Paulus sagt auch, zu den eigenen Bedürfnissen kann ja auch gehören, dass man eine Familie hat und eine Familie gut versorgt und sagt, die Familie ist mir das Wichtigste. Oder jemand sagt, ich setze mich ein für die Natur, dafür, dass der Klimawandel nicht weitergeht. Eigentlich doch gute Dinge. Aber Paulus würde sagen, ja, aber ein Leben ohne Gott ist ein Entwurf, der in die Dunkelheit führt, so sagt er. Er sagt, wo Gott außer Acht gelassen wird, wo der Mensch ganz in den Mittelpunkt rückt, da geht es nicht gut. Wer Gott ausklammert, der klammert den aus, der ihm das Leben geschenkt hat. Und Paulus sagt, so kann ein Leben doch nicht sein. Wenn ich mein Leben von Gott habe, dann heißt das doch auch, dass ich dieses Leben auch vor Gott verantworte. Weil wo der Mensch ohne Gott lebt, da wird der Mensch selber zum Mittelpunkt. Und Paulus hat die damalige Welt vor Augen und er sagt, guckt euch das an, wie euch das in dieser Welt zugeht. Da sind doch Kriege, da ist doch Ungerechtigkeit. Da wird der Stärkere immer stärker und der Schwache niedergedrückt. Guckt euch das an, wohin diese Welt kommt ohne Gott. Und Paulus sagt, ein Leben mit Gott, das sieht ganz anders aus. Und er beschreibt das als Leben mit Gottes Geist, Leben als Gottes Kind. Ich lasse mich in erster Linie nicht von dem bestimmen, was ich auf dem Herzen habe, sondern ich lasse mich von dem bestimmen und leiten, was Gott möchte. Und Paulus sagt, der Heilige Geist, der ist derjenige, der uns Gott zeigt, der uns Gott nahe bringt. Der Heilige Geist bewirkt, dass ein Mensch spüren kann, ich zähle vor Gott, wie ich bin. Nicht erst mit dem, was ich leiste, nicht erst mit dem, was ich Gutes tue. Ich muss mir den Himmel nicht verdienen. Wer sich auf Gott einlässt, der uns in Jesus entgegenkommt, der stellt fest, Gott holt mich da ab, wo ich bin. Und dann geht er Schritt für Schritt mit mir und ordnet die Dinge. Natürlich ist Familie gut, aber wie kann Familie auch gelebt werden? Der Heilige Geist, der hilft. Gott befreit mich aus der Angst um mich selber, vor der Angst, dass ich selber zu kurz komme. Gottes Geist befreit von Sorge, dass ich immer schauen muss, wo bleibe denn ich? Wo Gottes Geist wirkt, sagt Paulus, da atmet das Freiheit, weil ich mich nicht selber in den Mittelpunkt stellen muss und weil ich weiß, dass Gott die Dinge in der Hand hat, kann ich gelassener mit Dingen umgehen. Einfach wird das Leben dadurch nicht. Krankheiten und Schicksalsschläge verlieren dadurch nicht ihren Schrecken, aber sie verlieren doch die letzte Gültigkeit in unserem Leben. Natürlich kann mein Leben durchgeschüttelt werden und wird es ja auch. Natürlich gibt es Ereignisse, die mich aus der Bahn werfen. Aber Paulus sagt, wer im Vertrauen auf Gott lebt, wer auf seinen Geist, auf seine Nähe hofft, der erfährt das in dem Schweren, dass Gott da ist. Schon im Alten Testament klassisch ausgedrückt. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist da. Dunkle Tal, das Schwere, aber eben nicht allein. Leid und Unglück, Angst und Hass, Krankheit und Tod gehören zu dieser Welt. Aber seit Pfingsten eben auch der Geist Jesu, der in dieser Welt wirkt. Und das wirkt sich eben dann eben auch aus. Wo Menschen nur verzweifeln können, da können Christen immer noch hoffen. Wo andere sich verschließen und abschotten, spricht der Heilige Geist eine Sprache, die Menschen auch zusammenbringt. Wo andere sich meinen, bekämpfen zu müssen, da macht es der Geist von Pfingsten möglich, dass unterschiedliche Menschen aufeinander zukommen und sich verstehen. Wo Menschen sagen, zwecklos, das war immer so, da hoffen Christen darauf, dass eine Wende und eine Veränderung zum Besseren möglich ist und setzen sich dafür ein. Wo Menschen klein beigeben müssen und sagen, so viel Leid halte ich nicht aus, da sagen Christen, mit Gottes Hilfe stehen wir das gemeinsam durch. Ich habe mich das gefragt, wo ist das bei mir in meinem Leben sichtbar, dass Gottes Geist da wirkt? Wo wird das erfahrbar? Wo spüre ich, dass das Gottes Geist auch in meinem Leben etwas tut? Wenn ich mein Leben so ansehe, dann merke ich das, was Paulus als zwei Lebensentwürfe so ganz nebeneinander stellt, so als entweder oder das zuspitzt, dass ich merke, in meinem Leben erfahre ich beides. Ich lebe auch gerne auf eigene Rechnung, bin häufig nur oder mit mir beschäftigt, was mir jetzt gerade wichtig ist. Und ja, ich lebe auch als Kind Gottes. Ich weiß mich auch in Gottes Hand geborgen. Beides ist bei mir da. Wie gut, dass es nicht nur einmal Pfingsten geworden ist vor 2000 Jahren. So wie Gottes Geist damals in ganz großem Maßstab gewirkt hat, so wirkt er auch weiter. Manchmal wirklich erfahrbar, sichtbar für viele, aber manchmal nur auch in ganz kleinen, dass ich das vielleicht selber nur merken kann. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist Gottes Versprechen, das seit Pfingsten gilt. Die Pfingstgeschichte im Kindergarten. Ich erzähle den Kindern von der Trauer der Jünger. Jesus wollte doch immer bei ihnen sein, so hat er es ihnen versprochen. Aber jetzt mit Himmelfahrt ist er nun gar nicht mehr da. Und die Jünger fühlen sich allein, verlassen und traurig. Und im Kindergarten haben wir es so gemacht, wir haben eine lange Wand aufgebaut, eine Sichtschutzwand. Und dann haben wir an der anderen einen Seite haben wir eine Erzieherin, ein paar Kinder hingestellt. Und die sind da ja so wie vor Pfingsten gedrückt, enttäuscht hinter dieser Wand langgelaufen. Und dann kamen sie an der anderen Seite wieder raus. Und dann strahlten sie und sprangen da vor Freude. Und die Kinder, die sich das so angeguckt haben, wie die da so traurig reingingen, hinter der Wand, was passiert wohl? Und dann kommen die raus, so fröhlich, da sagen die als erstes, nochmal, das wollen wir nochmal sehen. Ein schönes Bild, was an Pfingsten geschieht. Es ist vieles schwer und drückt uns, aber Gottes Geist wirkt und verändert etwas. Ich habe dann die Kinder gefragt, warum sind die Jünger denn wohl so froh geworden? Was ist denn da wohl passiert? Ein ganz kleines Mädchen sagte, sie konnten Jesus in ihrem Herzen spüren. Ja, ich glaube, so ist es. Das schenke uns Gott. Amen. Wir wollen aufstehen, weil wir an Verstorbene unserer Gemeinde denken wollen. Am Donnerstag, den 5. Mai, verstarb im Alter von 85 Jahren Herr Otto Benneke. Die Beerdigung war am Dienstag, den 24. Mai, auf dem Friedhof Erste Südwieke. Am Samstag, den 28. Mai, verstarb im Alter von 73 Jahren Herr Johannes Werner Bekahn. Beerdigung war Donnerstag auf dem Friedhof Erste Südwieke. Am Freitag, den 20. Mai, verstarb im Alter von 92 Jahren Frau Hannelore Wendland, geborene Barnes. Die Beerdigung war am Freitag, den 27. Mai, auf dem Friedhof Untenende. Wir wollen innehalten und beten. Herr, sei Gott, wir bitten dich um dein Nahesein, um das Wirken deines Geistes in unserer Trauer. Ja, rühre du uns an, hilf uns, das Schwere zu tragen. Ermutige uns, weiterzugehen. Stärke unseren Glauben und unsere Hoffnung darauf, dass du das letzte Wort behältst und dass wir geborgen sind in dir, in diesem Leben, im Sterben und in der Ewigkeit. Dir vertrauen wir uns an. Bleibe du bei uns, Herr. Amen. Wir danken für die Kollekte vom vergangenen Sonntag, Kinder- und Jugendarbeit bei der Konfirmation 486 Euro, Diakoniekasse 158 Euro, ein Beerdigungsdank für die Diakonie 55 Euro, eine Spende zugunsten eines Abendmahlskelches 50 Euro, Spenden zugunsten der Diakoniekasse 20 Euro. Vielen Dank. Wir leben als Gemeinschaft davon, was wir miteinander teilen an Zeit, Gemeinschaft, Gebet, aber auch an Gaben ganz praktischer Natur. Vielen Dank dafür. Gesammelt wird am Ausgang heute wieder natürlich für die Diakoniekasse, für Menschen in unserer Mitte hier, die Hilfe brauchen und wo wir als Kirchengemeinde ganz praktisch dann auch eingreifen und etwas tun können. Und auf der anderen Seite für Weltmission, das klingt ja zu groß für alles irgendwie, da geht es auch darum, dass in Partnergemeinden rund um die Welt Menschen in Kirchengemeinden, wo Kirchengemeinden Kontakt haben, Menschen in Notlagen unterstützen. Und das ist ganz unterschiedlich. Manchmal gibt es einen kleinen Kredit, dass jemand einen kleinen Laden aufbauen kann, dass er ein bisschen von dem, was er selber arbeiten kann, auch verkaufen kann. Da gibt es Schulnachhilfe und. Also ganz unterschiedlich, so wie die Bedürfnisse vor Ort sind. Da wird versucht zu helfen und zu sagen, wir haben Hoffnung mit euch und für euch. Und das wird nicht nur in Worten, sondern auch in dem, was wir tun, dann auch sichtbar. Ganz herzlich möchte ich einladen zum Gottesdienst morgen auf dem Marktplatz.
Du bist schon so weit, oder wie?
Endlich mal wieder Pfingsten auf dem Marktplatz, wenn das Wetter dann mitspielt. Das müssen wir noch einmal gucken. In ökumenischer Verbundenheit mit der katholischen Kirche zusammen. Mittlerweile die neuapostolische Kirche gibt es an der ersten Südwieke. Da ist so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen gegenseitig beschnuppert. Und die sagen aber auch, wir helfen da auch mit. Die evangelischen Kirchengemeinden hier rum. Also sie werden das auch kennen. Ein ökumenisches Pfingstfest. Gott spricht nicht nur die verschiedenen Sprachen, sondern möchte auch uns zusammenführen. Herzliche Einladung dazu, diesen Pfingstgottesdienst gemeinsam zu feiern. Am Mittwoch 19 Uhr Friedensgebet hier in der Hoffnungskirche mit Pastor Matthias Bokelmann. Das heißt, ich weiß gar nicht so genau, ob er jetzt schon Pastor ist. Ist man erst mit der Ordination Pastor oder ist man vorher schon? Ist man noch nicht? Ist auch so ein bisschen, er sagt so, boah, ich war. Also ich habe schon mal, ich werfe den Blick einmal ganz nach hinten. Das können Sie vielleicht auch einmal tun. Da in der ganz Ecke da hinten sitzt Matthias Bokelmann. Den können Sie Mittwoch schon einmal beim Friedensgebet sehen. Aber noch viel schöner, Am nächsten Sonntag wird er hier im Gottesdienst eingeführt. Da findet die Ordination statt. Für Pastorinnen und Pastoren ein besonderes Datum, weil an dem Tag ja jemand für diesen Dienst berufen wird und man lebenslang eigentlich diese Ordinationsrechte, die man dann erhält, dass man das Evangelium verkündigen soll, Abendmahl feiern darf, die behält man im Leben lang und wird dafür eingesetzt. Das ist das eine, das ist für Matthias Bokelmann sehr schön. Für uns ist das Schöne, dass er seinen Dienst als Probedienstpastor dann bei uns hier in der Kirche in Westrauderfehn tut. Wir freuen uns sehr darüber, ihn gewonnen zu haben. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Gemeindebrief stand noch nicht so viel drin. Im letzten Gemeindebrief konnte man noch nichts sagen. Und nächsten Sonntag wird alles Erforderliche sicherlich dann dazu auch nochmal gesagt, was alles dann dazugehört mit seiner Lebens- und Glaubensgeschichte, mit dem, was dazugehört hat, was ihn hierher geführt hat. Also ein ganz besonderes Datum. Und Sie haben heute schon die Möglichkeit, einen Blick auf ihn zu werfen und schon mal zu sagen, hallo, hier bin ich. Lieber Matthias, ich freue mich darauf, dass wir nächsten Sonntag deine Ordination feiern. Und ich hoffe und wünsche, dass wir als Gemeinde das dann auch gebührend miteinander feiern, dass wir wieder vollständig sind im Team der Hauptamtlichen. Wir wollen heute, Maike, hast du jetzt mal Geld da? Wir vorzeugen, würde ich gerne das jetzt bezahlen. Nicht, dass es nachher heißt, da hat er vorher gesagt, die kriegen alle was und dann kriegen die gar nichts. Wie viel waren das jetzt? 1, 2? Stehen mal alle Konfirmierten einmal aufstehen, dass wir mal sehen können, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5 plus jemand, der noch. Achso, da war doch noch jemand. Genau. So. Das sind schon mal 6. Ja, genau. Das habe ich auch gesagt. Nur die Konfirmierten, die letzten Sonntag konfirmiert wurden, nicht irgendwann. Also 6 Leute. Maike, gib mal 40 Euro an Merle. Die sitzt da in deiner Nähe. Sichtbar. Und ihr müsst das dann untereinander dann gerecht aufteilen oder geht direkt zu Bruno. Vorzeugen. Nicht, dass jemand sagt, das hat er behauptet und das gab es gar nicht. Gut, ihr dürft stehen bleiben, ihr dürft euch auch gerne wieder hinsetzen. Wir wollen miteinander Abendmahl feiern. Dadurch. Achso, da dann erst noch für Kleingeld. Na egal. Wir können endlich wieder Abendmahl feiern, fast schon wieder so, wie wir das vor Corona gewohnt sind. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann bitte hier nach vorne in einem großen Halbkreis. Wir werden Oblaten anreichen. Wir haben diese ganz kleinen Kelche im Moment, die wir dann auch zureichen. Und wir haben das sonst so gehabt am Ende des Abendmahls, dass wir einander die Hände gereicht haben. Das wollen wir heute noch nicht machen. Aber wir wollen es so machen, dass man die linke Hand nach vorne ausstreckt und die rechte Hand dem anderen auf die Schulter legt. Sozusagen als Zeichen dafür, der Segen kommt aus Gottes Hand, kommt in unser Leben, wirkt sich bei uns aus, aber die Hand auf der Schulter des anderen, dieser Segen geht durch uns auch an andere weiter. Und wir geben den Segen weiter und auf der anderen Seite empfangen wir den Segen. Wem das zu kompliziert ist, wir stehen hier vorne, daran soll es nicht scheitern. Ganz herzliche Einladung zum Abendmahl hier vorne, wer das mag. Also es wird alles zugereicht, jeder so wie er möchte. Wir fangen immer so ein bisschen auf dieser Seite an, dass man so ein bisschen gucken kann, wie viele Leute das sind. Aber und wenn die letzte Runde etwas kleiner werden sollte, ist auch kein Problem. Wir wollen ja zusammen Abendmahl feiern. Und so wollen wir zur Vorbereitung miteinander singen, kommt mit Gaben und Lobgesang.
Ewiger Gott, von Herzen sagen wir dir Dank. Was für ein Tag, den du, Herr, gemacht hast. Was für ein Tag, da du das Feuer der Liebe entzündest. Was für ein Tag, wo wir gerufen sind, deine Gemeinde zu sein. So danken wir dir und rufen dich an mit dem Namen, den du uns selbst offenbarst, und nennen dich voll Freude unser aller Vater. So singen wir dir inmitten deiner ganzen Schöpfung. So stehen wir in der Schar derer, die dein Geist erfüllt hat seit Anbeginn der Welt. Mit allem, was atmet, stimmen wir ein.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, welches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte Gott, gab ihm den und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
Wir beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt.
Es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr, unser Gott, ist.
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott segne uns in seinem Geist. Amen.
Herr, wir danken dir, dass du dich mit unserem Leben verbindest. Du stärkst uns für unseren Weg. Du gibst uns von deiner Kraft und Liebe. Wir danken dir, dass wir im Vertrauen auf dich und mit dem Rückenwind deines Geistes leben dürfen. Amen. Thank you.